Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie.
Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein.
Hallihallo, herzlich willkommen heute mal wieder zum Podcast. Wir haben heute ein Thema, das sich schon einige von uns gewünscht haben, nämlich das Thema Wochenbettdepression. Und dazu habe ich mir die Verena eingeladen. Die ist da nämlich Profi und kann uns da einiges zu erzählen. Verena, magst du kurz mal sagen, was du so machst, wer du bist?
Sehr, sehr gerne. Ich, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich eingeladen wurde als Expertin sozusagen. Genau, und ich bin psychologische Beraterin für das Thema schwere Krisen rund um die Geburt. Das das kann anfangen bei belastende Geburtserfahrungen oder eben auch bis zur postpartalen Depression gehen. Ich bin Doula, gebe Hypnobirthing Geburtsvorbereitungskurse und daher kenne ich auch Magda. Ich habe mal auch nämlich bei Magda gemacht. Genau, und ich bin bei Schatten und Licht Mitglied. Die kümmern sich ja ausschließlich um peripartale psychische Erkrankungen und mache regelmäßig Fortbildungen und bin da eigentlich gerade absolut auf dem neuesten Stand, was die postpartale Depression oder auch Wochenbettdepression angeht und habe auch eine Selbsthilfegruppe hier in Hamburg zu dem Thema. Genau.
Du hast ja schon voll das wichtige Stichwort gegeben gerade, Schatten und Licht, das ist ein Verein. Willst du mal kurz sagen, was der macht? Weil ich glaube, das ist was, das sollte einfach jeder kennen.
Genau, Schatten und Licht ist ein Verein, der sich eben genau um Mütter kümmert, die in eine Krise geraten. Wir beschäftigen uns eigentlich ausschließlich um die Krise nach der Geburt, also die peripartale, postpartale psychische Erkrankung, Wochenbettdepression, Babyblues. Da geht es dann auch weiter zu Psychosen, was natürlich nicht mein Fachgebiet ist, das überlasse ich den Profis. Und Schatten und Licht, wenn du eben tatsächlich du stellst fest, irgendwas stimmt bei mir nicht, es ist jetzt einfach nicht so schön, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe und du kommst da auch einfach gar nicht mehr raus, macht es immer Sinn, mal bei Schatten und Licht vorbeizugucken. Da gibt es zum Beispiel einen Test, wo man verschiedene Fragen beantwortet und eben sehen kann, auf welcher Skala man ist, also ob man quasi noch im Babyblues ist oder ob es schon ein Stückchen weiter geht. Man findet sofort Hilfe, man kann auch anrufen, da wird einem geholfen. Es gibt eine BeraterInnenliste für die eigene Stadt. Es gibt verschiedene Krisenmöglichkeiten bzw. Hilfen bei verschiedenen Krisen. Genau, und da gibt es dann auch gleich deinen Ansprechpartner, den du da wahrscheinlich benötigst.
Genau. Mega gut, weil das ist ja immer so das Ding, ne? Wenn ich Unterstützung brauche, gerade in so einer Zeit wie im Wochenbett, dann meistens ja schnell. Und schnell ist ja das Gegenteil von dem, was uns das Gesundheitssystem im Moment meistens so anbieten kann.
Genau.
Deshalb ist diese Arbeit von diesem Verein so unfassbar wertvoll, weil ich da eigentlich, da kann ich ja nachts um 4 kann ich das leider austragen. Genau. Ich habe erstmal so Orientierungspunkte für mich und kriege dann in der Regel auch ziemlich schnell einen persönlichen Kontakt, der mit mir sortiert und einfach das weitere Vorgehen plant. Und das ist ja genau das, was ich in der Situation einfach brauche. Jemand, der schnell sich um mich kümmert und mit mir den Weg da überhaupt sucht, und dann auch geht.
Ja, ja genau. Und vor allem ist es eben auch so, dass ganz viele natürlich auch Angst haben. Also es ist natürlich auch eine große Hemmschwelle, sich überhaupt in dieser Situation Hilfe zu holen. Da sind wir ja genau im Thema. Warum brauche ich überhaupt Hilfe? Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt und dann eben diesen Schritt zu gehen und dann aber sogar noch weitergehen zu müssen, um erstmal in seiner eigenen Stadt irgendjemanden zu finden. Und bei Schatten und Licht ist es eben tatsächlich gebündelt und da gibt es nicht ausschließlich Psychotherapeuten, weil wie wir ja alle wissen, so ein Termin kann auch mit einer Warteliste von 4 Monaten stattfinden, beziehungsweise erst nach 4 Monaten. Und was du eben auch sagst, da muss es eben auch schnell gehen. Da gibt es immer die Möglichkeit, wo es eine Selbsthilfegruppe gibt, es vielleicht eine Selbsthilfegruppe online. Und eine Frage, ich gebe ja auch Workshops für Fachpersonal, Stillberaterinnen oder auch Doulas. Und da bekomme ich immer wieder die Frage, darf ich überhaupt helfen? Und da ist ganz klar ein Ja. Also du musst kein Psychotherapeut sein, um Frauen in einer postpartalen Krise unterstützen zu können. Manchmal reicht es auch einfach, zusätzlich da zu sein, und man kann es auf jeden Fall in der Regel nicht schlimmer machen.
Super wichtiger Punkt, auch was du sagst, ne? Ich darf erstmal so als Mensch da mich zur Verfügung stellen, zuhören, ja. Und alles, was ich beitragen kann, ist gut, und die Situation ist schon scheiße. Also ja. Selbst genau. Wenn ich vielleicht auch mal ein Wording benutze, das nicht optimal ist oder das vielleicht jetzt gerade nicht super weiterhilft, ich mache es ja nicht schlimmer. Ne? Allein, dass ich da bin, zuhöre, macht ja im Gegenteil so, so vieles besser.
Genau, in der Regel ist das so. Und vor allem ist es ja auch, man kann einfach unterstützen. Also ich möchte immer nicht das Wort Hilfe benutzen, weil Hilfe bedeutet für die Frauen oftmals eine sehr starke Bedürftigkeit. Mhm. Deswegen sagen wir immer Unterstützung oder eben auch, was du gesagt hast, Begleitung in dieser Zeit. Also wir begleiten ja die Frauen, wir nehmen ihnen ein Stück der Last ab und können eben auch in dem Moment unterstützen, indem wir suchen, indem wir gucken, wo können wir die Frau gerade unterstützen, was braucht sie gerade. Ein ganz wichtiges Thema ist, dass Frauen nach der Geburt direkt hinter ihren Babys verschwinden. Die verschwinden einfach. Es kommen Leute ins Wochenbett, da fragt aber in der Regel keiner, wie geht's dir, sondern es geht immer um das Baby. Und wenn eine Mutter so verschwindet, dann macht es natürlich ganz viel auch mit ihrer Persönlichkeit. Und wenn sie sich dann auch noch in der Mutterrolle einfach nicht wohlfühlt und einfach feststellt, das ist so ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, dann ist es noch viel, viel dramatischer für sie. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wie geht es dir denn gerade, wie geht es dir in dieser Situation, dann ist das meistens schon ein absoluter Türöffner. Die Frauen finden oder bekommen endlich den Raum, den sie brauchen.
Sehr spannend, was du sagst, eine Erfahrung, die kann ich echt genauso teilen. Ich war mal in einer Familie, da war die Hebamme drin, da war eine Erziehungsberatung drin, da war sogar eine emotionelle Erste Hilfe drin, die ja eigentlich wirklich für die Mama da ist. Und keiner ist auf diesen Trichter gekommen zu sagen, ey, es ist alles fein mit dem Baby. Das Baby ist gesund und ein normales Baby, aber diese Belastung, die du fühlst, das ist eine Wochenbettdepression. Du musst jetzt diese Unterstützung kriegen, dass es dir besser geht. Und dann ist auch das Zusammenleben mit dem Baby wieder, fühlt sich das wieder ganz anders an. Und da wurde an diesem Baby rumgedoktert mit Bachblüten und Klovoli und Schlaftrainings und was einem da nicht einfällt, weil keiner erkannt hat, dass dieses Belastungsgefühl Ausdruck der Depression ist. Und das war echt ganz schön tragisch. Und es ging dann auch super schnell, als ich es dann geschafft habe, sie anzubinden. War das auch wirklich gut zu behandeln. Und das ist ja einfach auch ein Ding, ne? Also,
es ist super behandelt. Ich komme
da wieder raus, ne? Ja. Das ist nicht, was dann für immer bleibt, sondern wenn ich es schaffe, da irgendwo diese Unterstützung mir zu holen oder dass jemand da ist, der sagt, ey, ich mache das mit dir und wir gucken, wie wir aus diesem Loch rauskommen, dann wird es auch wieder hell und dann wird das Leben auch wieder leichter. Und das ist echt so, so wichtig, weil das eben, wie du sagst, ne, ganz oft, die Mama funktioniert halt, und gerade Frauen haben ja wirklich auch oft so eine High-Functioning-Depression, ne? Das sieht alles schön aus und das Baby ist gepflegt und der Haushalt läuft. Mhm. Also das muss ja gar nicht so aussehen, dass jemand im Bett liegt und nicht mehr aufstehen kann. Und trotzdem kann das gefühlt ja ein wahnsinniges Loch sein, in dem man steckt.
In der Regel ist das ja genauso. Die Frauen, die da drin stecken, gerade Frauen, die schon mehrere Kinder haben, die sind in dieser Funktionsrolle. Die stehen morgens auf, die funktionieren wie ein Roboter. Die machen alles, und dahinter zu gucken und da auch wirklich hinter die Fassade zu gucken, da bedarf es eben tatsächlich ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl. Und das ist etwas, was ich auch immer als allererstes weitergebe, wenn ich einen Workshop mache. Du kannst noch so viele Bücher lesen. Das Wichtigste ist das Fingerspitzengefühl und das zwischen den Worten lesen zu können. Es ist so ein schmaler Grat zwischen mir geht's total gut und mir geht's eigentlich überhaupt nicht gut. Da bedarf es einfach Empathie, Sensibilität und absolutes Fingerspitzengefühl.
Ja, das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit, ne? Aber um vielleicht auch noch ein Stückchen weiter vorne nochmal anzufangen, wie kann ich mir denn das vorstellen oder wie kann ich denn vielleicht auch unterscheiden? Ist es jetzt wirklich dieser Baby Blues, der einfach auch hormonell bedingt schon auch nicht so ungewöhnlich ist, dass man mal so einen Durchhänger hat nach einer Geburt? Und wann ist es denn tatsächlich eine Wochenbettdepression, die sich jetzt auch nicht so von jetzt auf gleich wieder verflüchtigt, wie das der Baby Blues ja oft tut? Gibt es da irgendwie so Marker, an denen ich mich orientieren kann?
Also erstmal die Zeit. Ich bin kein großer Fan von Zeitrechnung, nicht während der Geburt. Wir kennen noch alle das Thema mit dem Muttermund, der sich öffnet innerhalb von einer Stunde. Wir sind ja alle keine Fans von Zeiten. Aber da ist es tatsächlich so, dass man sehen kann, wenn es deutlich länger dauert, dann muss man da einfach gucken. Also, ich sag's mal kurz. Der Babyblues. Der Babyblues, der findet statt bei zwischen 80, ja, ich würde sagen, genau, 80% aller Frauen haben einen Babyblues. Und zwar meistens aufgrund des Absinkens vom Hormonspiegel. Punkt. Das ist einfach so, da muss ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. In der Regel dauert der etwa 5 bis 10 Tage. Es ist bestimmt kein Drama, wenn das 14 Tage dauert. Man sollte aber tatsächlich darauf achten, wenn es deutlich, und zwar wirklich deutlich über 14 Tage dauert, dass diese Frau aus den Stimmungsschwankungen nicht rauskommt. Öfter weint als nicht weint. Schlaflosigkeit finde ich immer einen ganz, ganz schwierigen Ansatzpunkt. Eine junge Mutter leidet sehr häufig in 99% aller Fällen unter Schlaflosigkeit. Sie hat
das nicht wohl war.
Und die Ängste, wenn dann noch Zwänge dazu kommen oder die Mutter halt wirklich überhaupt gar keine Hoffnung mehr sieht auf irgendetwas, was positiv ist. Dann muss man da einfach gucken. Dann auch, macht es auch Sinn, mit dem Partner zu sprechen.
Das sind ja schon mal echt gute Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Und ich finde den Punkt, den Partner oder die Partnerin einzubeziehen, echt nochmal super wichtig. Das ist auch, was wir in den Geburtsvorbereitungskursen ja immer mitgeben, sagen, ey, wenn ihr merkt, die ist ganz anders als sonst und irgendwie meine Freundin, Frau, wer auch immer, ist plötzlich irgendwie verschwunden und nicht mehr auffindbar. Das ist echt auch so ein Ding. Lieber einmal mehr nachgefragt als einmal zu wenig. Und wenn man feststellt, ey, klar, das ist einfach die neue Rolle und der wenige Schlaf und die Umstellung und das Chaos und an sich ist alles fein, ist ja wunderschön. Aber ganz oft ist es ja der erste Marker, dass so die engsten Bezugspersonen eigentlich merken oder merken sollten, oh, irgendwie.
Wir reden so ja immer noch von Männern. Also ich glaube, meiner hätte das nicht gemerkt, aber ja, in der Regel schon. Jetzt ist es natürlich auch so, dass es Frauen gibt, die auch ein Kind bekommen ohne Partner. Das ist natürlich auch immer so ein ganz wichtiger Anhaltspunkt und auch immer eine Frage, beziehungsweise habe ich diese Frage tatsächlich bei einer letzten Fortbildung gestellt, dass ich gesagt habe, inwieweit ist es denn grenzüberschreitend, wenn ich über die Frau hinweg zum Partner gehe, weil die kommt ja zu mir und ist es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt grenzüberschreitend, sich an den Partner zu wenden. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis für alle, die diesen Podcast hören und mit Frauen zusammenarbeiten oder tatsächlich auch sagen, oh, ich glaube, ich habe den Verdacht, was kann ich tun? Es ist immer ganz wichtig, in dem Moment, wo man anfängt, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, sie zu fragen, gibt es einen Menschen in deiner Umgebung, dem du wirklich vertraust und den du in einem Notfall gerne benachrichtigt haben möchtest? In dem Moment gibt die Frau ihr Einverständnis und es ist nicht grenzüberschreitend. Aber es ist einfach ganz wichtig, weil wenn man das eben nicht hat, ist es auch manchmal das Problem eines Vertrauensmissbrauchs, was die Frau dann, wenn sie sowieso schon in so einer schweren Krise steckt, empfindet. Und das wollen wir ja alle nicht.
Ja, auf gar keinen Fall. Also das war mein Ansatz, war jetzt auch tatsächlich eher der, dass es ja auch oft die Menschen sind, die mit im Haushalt leben, die merken, irgendwas ist da nicht so. Und also wir machen das zum Beispiel so, dass wir sagen, dass die Paare sich untereinander absprechen sollen und diese Erlaubnis schon vor der Geburt. Mhm. Ne, dieses Denken, du, wenn ich merke, irgendwas ist komisch und ich weiß nicht weiter, dann ist es für dich in Ordnung, wenn ich mit der Hebamme spreche, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt als Krisengespräch, aber so, wie gehe ich damit um, wie kann ich das vielleicht unterstützen und auch nicht zwingend im Dreiergespräch. Ne? Manche Dinge sind einfach leichter im Vier-Augen-Gespräch zu klären oder einfach zu besprechen. Und dieses Ding, ist es für dich in Ordnung, wenn ich mir da auch Unterstützung hole, wenn ich mir unsicher bin? Ohne auch dieses Fass gleich aufmachen zu müssen. Ne? Ja. Das ist auch manchmal auch so ein Ding zu sagen, also ich glaube, du hast eine Wochenbettdepression und ich würde gerne mit der Hebamme sprechen. Mhm. Das kann ja auch echt ein Affront sein oder was jemanden auf dem falschen Fuß erwischt. Und dass die da untereinander vorher schon mal sprechen, wenn ich da die Vermutung habe oder ich mir da einfach auch unsicher bin, was ist da los, dass da eben auch die Partnerinnen und Partner wissen oder auch diese Erlaubnis haben, ich darf mir da eine Einschätzung holen, ich darf mir da mit jemandem drüber sprechen, der mir da auch wieder diese Sicherheit gibt und sagen, ey, du, das ist, ne, das ist Wochenbett, da weint Mama ganz doll vor Glück, dann weint man vor Unglück, das ist völlig in Ordnung oder auch, ja, auch so wie du es beschreibst, können wir einfach zusammen mal gucken, was jetzt einfach passend sein kann. Und ich glaube, zu wissen oder einfach auch so diese Risikofaktoren zu kennen für eine Wochenbettdepression, gibt ja einfach schon so ein paar, die da die Wahrscheinlichkeit so ein bisschen verstärken können, ist, glaube ich, echt auch wichtig. Ne? Also ich habe jetzt gerade in diesen einen Fall gedacht, da gab es einfach schon Depressionen in der Vorgeschichte.
Ja.
Und das ist ja ein ganz starker Marker dafür, dass es eben auch im Wochenbett dann nochmal kippen kann. Ich weiß nicht, gibt es da noch andere Dinge, die man vielleicht präventiv anschauen kann oder die einfach so auch Wahrscheinlichkeiten erhöhen oder auch vielleicht verringern können, dass so eine Wochenbettdepression eintritt?
Also bei den Risikofaktoren ist es ja so, dass wenn schon mal Depressionen in der Vorgeschichte waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, auch an einer Wochenbettdepression zu erleiden, wenn Frauen eine sehr angstvolle Schwangerschaft hatten nach vielen Fehlgeburten oder auch ein langer Kinderwunsch da war, traumatische Geburtserfahrungen, die Partnerschaft sehr problematisch ist oder auch Todesfälle, Trennung in der Familie, das sind ja so Risikofaktoren. Bei Todesfällen oder Trennung, da kann man natürlich nicht so wahnsinnig viel machen. Ich gebe das immer mit. Was man präventiv machen kann, ist einfach mit den Schwangeren schon mal sprechen, gucken. Gab es da irgendwas im Vorfeld? Ist da schon mal was passiert? Was ich immer auch ganz wichtig finde, ist den Frauen einfach ein Stück weit die Illusion zu nehmen, dass Mutterglück perfekt ist. Also, dass man diese Geburt vollbracht hat und dann einfach unwahrscheinlich glücklich ist. Das ist ja etwas, was immer noch in ganz vielen Köpfen ist und das gibt es natürlich. Aber wenn man das eben nicht erfährt, dann fragt man sich sehr, sehr schnell, was ist bei mir falsch? Und dass man da eben einfach guckt, wie sind die Erwartungen? Wie ist überhaupt das Bild einer perfekten Mutter? Ist das sinnvoll, das zu denken? Schwangerengruppen gerne mit dem Thema negative Gefühle gehören dazu, dass man einfach weiß, es ist okay aufzustehen und zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock aufzustehen. Ich finde das gerade alles nicht so geil. Was auch helfen kann, ist einfach über die Rolle der eigenen Mutter zu sprechen. Also wie war die eigene Mutter? Wie ist die eigene Mutter? Was hätte man sich anders gewünscht? Und ganz viel aufklären. Also ich kläre sehr gerne die Frauen darüber auf, dass es eben auch Zeiten geben kann, in denen sie sich nicht so wohl fühlen.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, da fehlt es einfach auch echt noch viel an Angebot und an Vorbildern vielleicht auch oder einfach so an wirklich authentischem Zusammensein, das über weiß-beige Wallekleider auf Instagram hinausgeht. Ich finde, es passiert da total viel. Also zumindest in unserer Bubble ist da echt auch ein Wandel zu spüren, glaube ich.
Aber da sagst du genau das Richtige in unserer Bubble. Wir denken halt immer, wow, da passiert so wahnsinnig viel. Aber ich spreche eben auch auf, dadurch, dass meine Kinder ja auch noch relativ klein sind, habe ich natürlich auch viel Kontakt mit Frauen auf den Spielplätzen oder auch von der Kita, wo ich dann immer feststelle, okay, da ist gar nicht so viel passiert, leider. Also in dieser Bubble, in der wir uns befinden, sehen wir natürlich ein stetiges Vorankommen. Aber es ist eben einfach noch, wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Und das ist ein ganz großes Thema. Ich sage meinen Frauen ganz oft vorher, guck bitte genau, wem du auf Insta folgst und wem nicht. Weil das auch so viel machen kann. Also es macht auch, ne, dieser Neidfaktor oder dieser Erwartungsfaktor wird natürlich über Instagram noch mehr gefüttert. Leider.
Kann echt ein großer Punkt sein und natürlich auch dann zu dieser Überforderung mega beitragen. Ne? Wenn das Ideal unerreichbar hoch ist, dann kann ich ja immer nur scheitern und erlebe mich immer nur als unzureichend.
Ja, genau.
Riesending auf jeden Fall.
Und die Frauen brauchen eben einfach ganz viel Bestärkung, Verständnis. Das reicht manchmal schon. Einfach da zu sein und das Verständnis zu haben und zu sagen, ich verstehe das und deine Gefühle sind völlig okay. Es ist völlig in Ordnung. Das sind so kleine Sätze, die so viel in diesen Frauen verändern können.
Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Wenn man jetzt diesen Fragenkatalog von Schatten und Licht runtergeladen hat und feststellt, huch, also auf der Range bewege ich mich jetzt schon doch eher deutlich Richtung Wochenbettdepression. Was kann denn da helfen? Was kann ich tun und was können vielleicht auch die Menschen um mich herum tun, um diesen Zustand wieder leichter zu machen?
Also als allererstes würde ich immer empfehlen, sich jemanden an die Seite zu holen. Ob das jemand aus der Familie ist, dem man sehr vertraut, das ist ja manchmal eben nicht der eigene Partner, oder jemand aus dem Freundeskreis oder jemand ganz anders. Und dann ganz wichtig, Entlastung, dass die Frau wirklich zu 100% entlastet wird, dass sie sich nur um sich und die wirklich notwendigen Dinge des Babys kümmert. Also wirklich nicht darüber nachdenkt, wer holt jetzt noch das zweite Kind ab oder wer geht einkaufen, wer kocht, dass die wirklich frei im Kopf sein kann. Einfach völlige Entlastung. In ganz vielen Fällen hilft da auch eine Tagesklinik, wo wirklich die Mama nur darüber spricht und wirklich die Ruhe bekommt, die sie braucht. Hilfe per Psychotherapie. Ich kann immer nur von Hamburg sprechen. In Hamburg gibt es zum Beispiel das UKE. Die haben eine Notfalltelefonnummer, wo man sich jederzeit dran wenden kann. Und dann kriegt man auch sehr zeitnah Termine. Genau, das sind die allerersten Schritte. Hilfe.
Wichtiger Punkt. Ich glaube, ich krieg's jetzt nicht mehr so ganz richtig zusammen, aber ich bilde mir ein, vor kurzem kam da, glaube ich, auch ja eine neue Studie zum Thema Schlaf raus, dass das einfach auch so ein echter Schutzfaktor ist. Und Schlaf ist ja das Gegenteil von oder Babyzeit eigentlich.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist auch nochmal so, so wichtig, da zu sensibilisieren, diese Unterstützung im Wochenbett. Das ist kein nice to have und ein Wochenbetturlaub, sondern das ist einfach eine fucking Notwendigkeit.
Ja.
Also das ist echt. Das ist kein Glück, wenn das eine Frau kriegt, sondern das sollte einfach jeder Frau zustehen, dass man im Wochenbett rumliegt, pennt, mit dem Baby kuschelt, an Babys Kopf riecht und sich Oxytocin abholt und ansonsten aufsteht, um aufs Klo zu gehen oder zu duschen. Und das war's einfach. Und ich glaube, das ist echt auch was, das kann man nicht oft genug sagen und ist noch viel, viel zu wenig in den Köpfen von den Leuten. Weil das kennen wir ja auch, Schlaf regelt einfach so viel. Ne? Ja. In diesem Dauerübermüdungszustand geht es einem manchmal so dreckig und dann hat man sich immer ausgeschlafen und plötzlich denkt man ja, okay, so ein bisschen komme ich doch wieder klar auf mein Leben.
Genau, und das ist eben die darauf, den Partner einfach zu sensibilisieren und zu sagen, die macht das jetzt nicht irgendwie, um dich zu ärgern oder weil sie gerade keinen Bock hat, sondern weil sie das einfach gerade ganz, ganz dringend braucht. Sie und natürlich auch das Baby. Und da ist jetzt gerade nicht im Fokus, dass du dein Essen gekocht kriegst oder dass deine Wäsche gewaschen ist, weil in der Regel bist du ja erwachsen, kannst es selber machen. Und da darf man auch einfach um Hilfe bitten. Und die Hilfe ist nicht immer nur, nimm das Baby und geh damit spazieren, sondern mach mal irgendwas. Mach mal das, was gerade hier anfällt. Das ist halt wirklich das Wichtigste. Also wirklich, die zwei obersten Prioritäten sind Verständnis und Entlastung. Die Mama darf einfach entlastet werden. Und es ist so traurig, dass man das überhaupt sagen muss. Ne? Die hat gerade einen ganz anderen Job. Und zwar 24/7 für den Rest der nächsten Jahre. Also eigentlich für den Rest ihres Lebens, wenn alles gut läuft. Und von daher ist der Fokus ein ganz anderer. Und es sollte eigentlich andersrum sein. Ne? Es sollte vorausgesetzt sein, dass sie diese Entlastung bekommt. Gerade wenn dann noch eine belastende Geburtserfahrung davor war. Weil dann ist ja genau das, was man eigentlich nach der Geburt braucht, erstmal 3 Wochen Malediven und nicht jetzt so hier Wochenbett und still.
Das ist ein guter Punkt.
Es gibt tatsächlich, ich habe das mal gelesen, das ist aber schon einige Jahre her, ich meine, es ist in Japan, wo die Frauen tatsächlich, also sehr, sehr wohlhabende Frauen, gehen nach der Geburt in eine, das ist wie ein Spa. Und da werden die von morgens bis abends gut behandelt. Die müssen da nichts alleine machen. Und das müsste es hier überall gehen.
Das sollte Standard sein, auf jeden Fall. 3 Wochen Spa.
Ja.
Nach einer Geburt. Oh, das ist nicht überdimensioniert. Es ist einfach angemessen, finde ich. Es ist einfach angemessen.
Absolut, du hast einen Menschen erschaffen. Hallo? Du kannst
Menschen geiler Witz machen. Nicht mehr. Ohne Scheiß. Besser Witz, also eine größere Leistung.
Nein,
ist nicht.
Geht nicht. Ja. Also hey, Flug zum Mond, so what? Ich kann Menschen machen.
Ja, halt wirklich. Genau, also es gibt auch die Möglichkeit, eben da im Zweifel stationär aufgenommen zu werden, wenn das Loch einfach schon zu tief ist.
Und das hilft auch sehr oft. Ja.
Also was da auch immer so ein bisschen mitschwingt oder die Sorge, die ich jetzt einfach schon oft gehört habe, ist so, ja toll, dann kriege ich halt da Medikamente. Was ist so deine Erfahrung? Ist es eine Standardbehandlung, das medikamentös einzustellen oder gibt es da einfach auch diverse unterschiedliche Herangehensweisen?
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist natürlich immer dieser große Faktor, oh mein Gott, ich möchte nicht wie ein Zombie durch die Gegend rennen und nicht mehr für mich selbst denken können. Das ist natürlich auch in den Köpfen drin. Es ist totaler Quatsch, weil wir reden von einer Mutter, die sich um ihr Kind kümmern darf und auch sollte. Und die wird nicht so hart auf Medikamente gesetzt, dass sie nicht mehr weiß, wer sie ist. Da sind wir dann schon bei einer ganz anderen Hausnummer. Das wäre dann schon psychotisch. Also in der Regel sind das ganz leichte Medikamente, die da eingesetzt werden, weil die Frauen ja auch meistens noch stillen. Und auch da ist es so, dass die Frauen nicht dazu angehalten werden, mit dem Stillen aufzuhören.
Weil das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Das ist eine große Angst, die viele haben.
Absolut, absolut. Weil das führt ja wieder dazu, dass die Hormone noch mehr runtergehen. Und das möchte natürlich keiner. Wir reden ja von Profis. Da ist ja allen mitgeholfen, wenn es der Mama wieder besser geht. Also da ist erstmal ganz wichtig, selbst wenn Medikamente eingesetzt werden, dann wird das in der Regel sehr, sehr vorsichtig gemacht. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere Behandlungsmöglichkeiten.
Echt ein wichtiger Punkt, glaube ich. Also ich darf stationär mein Baby mitnehmen, ich muss nicht abstellen. Und ich kann mir eben durch so ein Tief, das anders kaum noch zu lösen ist, eben auch helfen lassen, durch eine zeitlich begrenzte medikamentöse Therapie, ist ja manchmal auch einfach sinnvoll, um überhaupt wieder Land zu sehen und überhaupt ansprechbar zu sein für dann weiterführende Gesprächstherapie oder was auch sonst einfach gut tut. Also es ist eine Angst, die muss man nicht haben.
Genau, vor allem man muss sich das ja so vorstellen, dass der Kopf eigentlich voller Nebel ist. Und diese Medikamente sind eben dafür da, diesen Nebel zu lichten und eben auch dieses Gedankenkarussell, was die Frauen umtreibt, einfach mal auszuschalten und einfach mal zur Ruhe zu bringen, damit sie wirklich auch mal zur Ruhe kommen und eben auch schlafen können und wirklich einfach wieder bei sich ankommen können. Und dafür ist es eben tatsächlich manchmal ganz hilfreich. Also da kommt keiner und gibt dir hartes Psychopharmaka, nimmt dir dein Baby weg oder sonstige Sachen. Es ist ja für alle wichtig, dass es Mama und Baby gut geht. Und ich habe letzte Woche gerade mit einer Frau gesprochen, die ist auch stationär aufgenommen worden. Und sie sagt, das war das Beste, was ihr passieren konnte, weil sie konnte einfach nicht mehr. Es ging einfach nicht. Und wer schon mal mit Depressionen zu tun hatte oder jemanden im bekannten Freundeskreis kennt, der schon Depressionen hatte, du kannst da noch so toll ankommen und sagen, aber jetzt guck doch mal, die Sonne scheint, konzentriere dich doch mal auf das Schöne. Diese Frauen können das nicht sehen. Die können das nicht sehen. Und wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass die Sonne das gar nicht besser macht, weil man fühlt sich ja eh schon schlecht und dann scheint auch noch die Sonne. Das will ja keiner. Man fühlt sich ja dann doch besser, wenn es regnet oder wenn es dunkel ist.
Spannend, ja.
Na, das ist ja genau dieser Punkt. Du kannst einer Person, der es so schlecht geht, kannst du nicht kommen mit, aber denk doch mal an das Schöne. An dem Punkt sind die noch gar nicht.
Ist auch ein bisschen... Also ich finde es ein bisschen übergriffig und auch so, da schwingt immer so ein bisschen mit, du bemühst dich halt nicht genug, ne? Ne? Weißt du, schau doch mal raus in die Sonne, genieß doch mal. Ist ja. So ein bisschen wie zu jemandem zu sagen, jetzt entspann dich mal hier, entspann dich doch mal, das ist doch alles gut, ja? Das ist einfach absurd, weil das nicht der Punkt ist, sondern der Ball liegt ja eigentlich echt beim Umfeld zu sagen, ey, das was... Das Leben, wir als Gesellschaft, wir als Familie, diese neue Situation, die ihr gerade zumutet, ist viel, viel, viel zu viel. Und wir kommen jetzt und tragen den Berg ab. Und dann siehst du automatisch auch wieder Licht, ne? Wenn die ganzen Steine abgenommen werden und die ganzen Belastungsfaktoren. Und dann kommst du auch von selber auf die Idee, dich drüber zu freuen, weil du die Kapazität wieder hast.
Absolut, aber wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, in der uns auch immer weiter vorgemacht wird, dass wir funktionieren müssen. Und ich habe ja auch, habe ich schon alles erlebt, ich habe schon alles gehört, da ist mir nichts mehr fremd, wo ich auch gedacht hätte, wie bitte als Hebamme sagt man sowas zu einer Frau, der es gerade richtig schlecht geht? Oh, da denkt man immer nicht dran, weil man selber so nicht ist. Und auf der anderen Seite habe ich hier auch ganz oft in meinem Büro Frauen sitzen, die sind noch im tiefsten Wochenbett und die machen Dinge, wo ich mir denke, das Einzige, was du gerade tun solltest, ist im Bett zu sein. Also diese Leistungsgesellschaft ist sehe ich ganz, ganz kritisch.
Ja, das Ding ist ja, Depressionen sind ja oft so der letzte Notaus vom Körper, zu sagen, es geht nicht, es geht nicht, ich kann es nicht leisten und ich hau jetzt eine Bremse rein, über die du nicht drüber gehen kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, echt so wichtig, dass man diesen Ruf hört und dann zum einen natürlich das punktuell löst, aber natürlich ist dann auch wichtig, dass das jetzt nicht, okay, jetzt machen wir mal 3 Wochen Therapie und dann geht es weiter wie immer, sondern dass es einfach auch langfristig zur Folge hat, dass da Dinge umgestellt werden und die Situation so verändert wird, dass der Körper das eben nicht in einem halben Jahr wieder schreien muss, sondern dass da eben diese Entlastungsfaktoren einfach auch dauerhaft greifen. Ich glaube, das ist auch nochmal echt was ganz, ganz Wichtiges. Dieses Notsignal ist nicht eine Krankheit, die mal kurz behandelt wird und dann ist weg, sondern das ist ein Signal, ey, hier läuft was ganz anders, als es sollte. Und da braucht es eine wirklich strukturelle Veränderung, dass es allen wieder gut gehen kann.
Absolut. Und vor allem, wir reden immer von Wochenbettdepression, die kann aber auch nach 3 Jahren immer noch entstehen. Also es gibt auch Frauen, die das so lange verheimlichen und verbergen, bis der Körper eben, was du schon sagst, aufgeben und dann, beziehungsweise aufgibt und dann kommt es raus. Und dann ist das Baby schon gar kein Baby mehr.
Auch ein wichtiger Gedanke, nur weil ich eben nicht mehr im Wochenbett bin.
Ja, genau.
Nicht, dass, ich, ja. dass mich das
Deswegen
nicht treffen kann.
Deswegen bin ich immer so vorsichtig mit dem Wort Wochenbettdepression, sondern bin da immer bei der postpartalen Depression, weil die natürlich auch noch deutlich, die postpartale Situation besteht ja ein bisschen länger als 8 Wochen.
Das ist richtig. Was ich da auch nochmal spannend fände oder deine Erfahrungen oder dein Fachwissen gerne mal anzapfen würde, wie ist es mit den Personen, die nicht geboren haben, also Partner und Partnerinnen, die da sehr involviert sind? Gibt es sowas wie eine postpartale Depression auch quasi auf der anderen Seite?
Ja, definitiv. Also gerade der Vater, der dann wie auch bei dem Geburtstrauma, der hilflos daneben steht und nichts machen kann, wenn er tatsächlich da eben feststellt, okay, ich kann meiner Partnerin überhaupt nicht helfen und das Baby will nicht zu mir, dass die natürlich auch einfach völlig hilflos sind und gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Das gibt es garantiert, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Das finde ich nämlich auch spannend, weil es gibt eine Person, die noch vergessener ist als die Mütter in diesem ganzen Konzept und das sind die Partnerinnen und Partner, die ja irgendwie gar nirgends vorkommen und die noch weniger Anspruch oder noch weniger Unterstützung haben. Na, die Hebamme ist ja im Normalfall für Mama und Kind da und sollte zumindest auch einen Blick auf die psychische und physische Gesundheit von der Mama haben. Aber spätestens die Väter oder Partnerinnen, die werden ja einfach noch viel vergessener, als es die Mütter schon sind. Und auch die haben Anspruch auf Unterstützung, ne, wenn das System funktionieren soll.
Absolut. Und vor allem, die werden ja auch eher belächelt. Also das ist ja... Ich habe mich lange mit dem Thema Geburtstrauma beim Mann, beim Vater auseinandergesetzt und die werden hochgradig belächelt. Also wir sind ja auch da wieder gesellschaftlich, der Mann muss der Starke sein, der darf sich nicht schlecht fühlen, dem darf es nicht schlecht gehen, was hat der denn schon geleistet? Aber das ist es eben, ne? Also der steht hilflos daneben, weiß gar nicht, was er machen soll. Und ist dann noch viel, viel hilfloser und wird halt noch weniger gesehen. Wobei wir jetzt natürlich nicht die Lanze brechen wollen dafür, dass es den Vätern schlechter geht als der Mutter. Aber da ist es eben auch wieder dieses, was ich ganz oft erlebe, dieser Wettkampf, wem geht es jetzt schlechter? Ne? Also nicht von der Mutter und dem Vater, sondern vom Umfeld.
Ja, und ich meine, das ist ja kein Entweder-Oder, ne? Ist ja nicht so, also entweder die Mama hat eine Depression oder der Papa, wir müssen jetzt gucken, sondern es geht ja darum, dass der oder diejenige Unterstützung bekommt, die es einfach braucht und eine Familie mit Neugeborenem oder einfach Familie an sich braucht eben ein Netz.
Genau,
einfach
das ist ein super, super Satz, dass sie ein Netz brauchen. Also wir in Hamburg haben ja die Elternschule und nach Corona ist uns aufgefallen, dass dieses Netzwerk von Vätern mit ihren Kindern deutlich gewachsen ist. Also dass viel öfter und viel mehr Väter Angebote annehmen und auch kommen als Mütter. Und was ich auf jeden Fall jedem Vater mitgeben möchte, ist einfach auch seine eigenen Bedürfnisse in der Situation nicht zu vergessen. Also es ist einfach ganz wichtig, dass alle auf ihre Bedürfnisse gucken, wie sie sich in der Situation nicht vergessen. Weil jeder braucht in dieser neuen Situation einfach Verständnis von allen und Unterstützung. Und eben vielleicht einfach mal zu gucken, okay, wie können wir uns denn gegenseitig unterstützen, nicht sich gegenseitig das Leben noch schwerer zu machen und mir geht's gerade schlecht, wieso geht's dir denn jetzt auch schlecht, sondern vielleicht einfach zu sagen, okay, wir machen es so, an den Tagen kümmerst du dich oder du darfst ausschlafen, dafür kann ich am nächsten Tag ausschlafen, sich aber auch daran zu halten. Ne, das ist ganz wichtig, dass man dann eben nicht auf die Idee kommt, ach, der kann das jetzt nicht, ich mache das jetzt trotzdem. Und da darf eben auch der Vater sich Ansprache holen. Vielleicht eine Gruppe, das muss ja keine Selbsthilfegruppe sein. Väter tun oder Männer tun sich ja eher die meisten, ja auch nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren. Aber Männer sind ja in der Regel eher verschlossener, sage ich jetzt mal. Und da gibt es aber ja auch Väter-Kind-Gruppen. Oder vielleicht hat ein anderer Mann aus dem Freundeskreis auch schon Kinder. Und da einfach mal was gemeinsam zu machen und mal auch ins Reden zu kommen vielleicht. Das wäre mein Tipp für Väter auf jeden Fall. Und natürlich auch da Vorbereitung. Dass man eben auch einfach den Vater schon mal darauf vorbereitet, was passieren kann. Es ist ja immer das Wichtigste, den Leuten auch mal zu sagen, das kann passieren, das muss es nicht. Ich meine, du trägst ja auch du hast ja auch einen Gurt im Auto. Den trägst du, weil es kann passieren, dass du einen Unfall baust. In der Regel passiert es nicht. Aber du schützt dich ja einfach nur davor.
Sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht können wir einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was sind so Anlaufstellen, mit wem spreche ich, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas, es muss ja noch gar kein Problem geben, aber irgendwas ist einfach nicht so, dass ich mich wohl damit fühle, ich bin mir unsicher. Also grundsätzlich, die allermeisten haben hoffentlich eine Hebamme fürs Wochenbett.
Genau.
Die sollte sich ja eigentlich auskennen. Bei der Gynäkologin kriege ich ja normalerweise auch deutlich schneller einen Termin als bei der Psychologin. Die sollte eigentlich auch ein Netzwerk haben.
Ja.
Wir haben das Schatten und Licht, den Verein, hast du gesagt.
Genau. Eine Stillberaterin, wenn du eine gute Stillberaterin hast, dann hat die auch ein Netzwerk.
Auch ein wichtiger Punkt, genau. Das ist ja auch was, was ich sehr unterschwellig oft, was heißt unterschwellig, niedrigschwellig gut erreichen kann. Bei uns gibt es die Schwangerenberatungsstelle zum Beispiel. Die sollte eigentlich auch jede Stadt oder jeder Landkreis zumindest haben. Die sollten da auch sehr, sehr gut vernetzt sein.
Ich war letzte Woche in einer Fortbildung und da saßen ganz, ganz viele Frauen von den frühen Hilfen. Also die frühen Hilfen sind eben auch Ansprechpartner und da kann man auch jederzeit hingehen. Die haben auch ganz bestimmten Krisentelefon. Genau, das würde mir jetzt auch noch so einfallen.
Ich glaube, es sind jetzt schon auch einige Anlaufstellen. Irgendwer sollte ans Telefon gehen, wenn man anruft.
Absolut. Und wenn wirklich gar nichts mehr hilft, dann ist es tatsächlich so, dass auch jede psychische Ambulanz eine Notaufnahme hat mit einer Telefonnummer, wo man ganz niedrigschwellig auch hingehen kann.
Sehr schön. Deshalb, ich glaube, können wir abschließen mit bleibt nicht allein damit. Das ist lösbar.
Genau, bleibt nicht alleine. Ja. Ihr seid nicht alleine.
Und dann geht es auch wieder aufwärts und dann kann das auch eine Episode sein, die einfach auch zu Ende geht.
Absolut.
Sehr schön, liebe Verena, ich danke dir sehr. Ich glaube, da steckt einiges drin, wo man wirklich sich dann auch ganz praktisch und schnell Unterstützung suchen kann. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und für deine Arbeit. Ich hoffe, wir begegnen uns ganz, ganz bald wieder.
Auf jeden Fall. In unserer Bubble ja sowieso.
Richtig. Führt kein Weg dran vorbei. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag das und euch anderen, die zugehört haben, auch. Und lasst es euch gut gehen.
Bis dann.
Ciao.